Liebe Hörerinnen und Hörer, freundlich lächelt Malo in die Kamera für das Foto. Mit den kleinen Händen berührt er das Wasser, vor ihm schwimmen die Blüten und das Wasser glitzert. Ein Engel mit goldenen Flügeln hält die Taufschale nach oben. Am 20. Juli wird Malo ein Jahr alt und am letzten Wochenende feierten wir seine Taufe. Doch bevor er auf die Welt kam, ist er von Anbeginn seines Daseins an von Fruchtwasser, den Geräuschen der Mama und der Umwelt umgeben. Er kennt in dieser besonderen Zeit keinen Hunger und atmet nicht auf die gleiche Weise, wie er es heute macht. Das Wasser ist sein Lebensumfeld. Es dämpft Geräusche ab, reinigt und vermittelt ein Gefühl von Getragensein und Geborgenheit. Malos Taufspruch ist unser heutiges Thema, denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Ein Wort aus dem Psalm 36. Quellen sind ja seit alter Zeit Heiligtümer. An diesen Orten ist eine Kraft zu spüren, die außerhalb des menschlich Machbaren liegt. Wie aus dem Nichts erscheint aus der Erde Leben spendendes Wasser. Mit Händen zu greifen, mit den Augen zu sehen und mit den Ohren zu hören. So wurden früher an Quellen Tempel erbaut, in denen die Menschen Verbindung zum Göttlichen aufnahmen. Besonders häufig, um Heilung für Kranke zu erbitten. Noch bis heute trinken wir Heilwasser und suchen besondere Solebäder auf. Später wurden in unseren Breiten die Tempel durch Kirchen ersetzt, die Quelle manchmal in den Kirchenraum integriert oder dicht daneben errichtet. Gerade diese Orte wurden Wallfahrtsstätten. Die berühmteste in Europa ist die in Lourdes, zu der auf diesen Tagen Tausende von Menschen pilgern in der Hoffnung, dass ihnen in ihrer Krankheit geholfen wird. In Thüringen gibt es Quellen mit dem Namen Unstrut-Quelle, die Ludo-Wingert-Quelle, die Karst-Quelle Mühlberg-Spring oder den Goethe-Brunnen. Das Grundwasser tritt an diesen Stellen aus der Erde aus und ist angereichert mit vielen Mineralien. Die heutige Computertechnik macht es leicht, die nächste Quelle in der eigenen Umgebung zu finden. Menschen brauchen vom Anbeginn ihres Lebens Wasser. Es wirkt beruhigend, nährend, stärkend und heilend. Von den Bäumen gepflanzt am Wasser war in der letzten Folge die Rede. Heute geht es um das Wasser, das Menschen, Tiere und Pflanzen zum Leben unbedingt brauchen. Feuer verzehrt, Wasser ernährt, heißt es in einem alten deutschen Sprichwort. Und längst ahnen ja, wissen wir, dass die Zeiten vergangen sind, in denen das Wasser in passenden Mengen einfach da ist. Die Selbstverständlichkeit ist dahin, die Risse der Trockenheit im Boden sind unübersehbar. Fest steht, die Wasserfrage ist seit den vielen trockenen Sommern und Wintern im Bewusstsein der Menschen angekommen. Das Wasser, so scheint es mir, ist dasjenige der vier Elemente, mit dem wir Menschen am tiefsten verbunden sind und aus dem wir ja selbst zu großen Teilen bestehen. Ohne Wasser wächst nichts, auch keine Bäume.
Thank you. Zwei kleine Baumgeschichten von Elke Albrecht aus Apolda. Als ich es las, dass wir Geschichten zu Bäumen erzählen sollen, ist mir erst lange nichts eingefallen. Aber dann, beim Betrachten unseres Gartens in meinem Elternhaus in Kleinromstedt, ist mir eingefallen, dass immer, wenn am 10. Juni mein Freund, Nachbar und Schulkamerad Geburtstag hatte, wir in den Garten durften und die ersten Frühkirschen ernten konnten. Als wir noch sehr klein waren, und das fanden wir natürlich besonders toll, half uns der Vater unseres Freundes beim Kirschenessen, indem er uns immer einen mittleren Zweig direkt abgesägt hatte und in den Garten legte. Das war natürlich eine große Freude und wir waren immer unheimlich dankbar dafür. Noch viele Jahre ging das so mit diesem Kirschgenuss ab dem 10. Juni. Und heute sind nun schon wieder unsere Enkel dabei und essen diese Kirschen ab diesem Datum.
Zweiten Teil des Beitrags von Bernhard Schmid, Holzkünstler aus Reppenbach. Er hat in der vergangenen Woche mir zwei seiner Kataloge zukommen lassen, Fülle Design und Am Apfelbaum. Wunderbare Werke sind da drin zu sehen, mit dem Namen zum Beispiel Vertrauen, Wilder, Im Blick, Sehnsucht. Und das Vorwort im Katalog Apfelbaum, da beschreibt Professor Dr. Andreas Roloff aus der TU Dresden: Das Anschauen des Buches und der dazugehörigen Ausstellung ist ein Hochgenuss. Man wird die fantastischen Skulpturen, die Formen und Farben und die dazugehörigen Bäume immer wieder betrachten und jedes Mal etwas anderes empfinden, immer wieder Neues entdecken. Herzlich willkommen, Bernhard Schmid.
Heute ist es eigentlich meine größte Arbeit, unter meinem Willen zu bleiben, zu betrachten, zu beschauen, den Baum und das, was er mit mir und ich mit ihm mache. Dadurch entstehen einzigartige Formen, jede für sich nicht wiederholbar, wie das Leben. Und er gibt mir immer wieder viele, viele Antworten auf meine Fragen, die ich bei meinem Tun mit ihm in mir trage. Und er schafft mir immer wieder eine Verbindung zum Zeitlosen, zur Ewigkeit, zu Gott. So ist der Baum ein Teil der Schöpfung in mir, aus mir und vor allem mir ein Freund und Weggefährte geworden, für den ich sehr, sehr dankbar bin.
Sie hören jetzt rein in eine Besprechung zwischen dem Weimarer Architekten Herrn Brehme, unserer Baureferentin Frau Hildebrand und mir selbst, Pfarrerin Denise Scheel. Wir besprechen ein Bauprojekt an einer unserer Kirchen in Vogelsberg. Da geht es darum, zu überlegen, ob das alte Kirchenschiff noch saniert werden kann oder ob wir ein neues Kirchenschiff errichten und das alte abtragen müssen. Und wir sind hier schon lange unterwegs bei diesem Projekt und möchten mit dem Baustoff Holz bauen. Und damit kennt sich Herr Brehme besonders gut aus. Und so hören wir seine Gedanken.
Also wir wissen ja heute, Holz ist ein Baustoff der Zeit geworden. Und war es schon mal lange Zeit, weil es langlebig ist, viel kann und viele Bedürfnisse einfach erfüllen kann. Ob das jetzt statisch ist, ob das bauphysikalisch ist, ästhetisch. Es kann eigentlich alles erfüllen, was wir möchten. Und wir haben das ja Gott sei Dank wieder ein bisschen beleben können in den letzten Jahren. heutzutage ist es einfach so, dass wir mehr und mehr merken, dass alle harten Baustoffe, wie zum Beispiel Beton, muss man fast sagen, verbietet sich, weil er unserem Anliegen an Umweltgerechtigkeit und Umweltverschmutzung ja in keinerlei Hinsicht Rechnung trägt. Und Holz macht das einfach. Wir nehmen hier einen Baustoff, der nachwachsend ist, den wir auch zur Genüge haben und der den besagten Anforderungen einfach gerecht werden kann. Und das in vielfältiger Hinsicht. Und er ist entgegen vielen Auffassungen auch ein langlebiger Baustoff. Ich muss ihn nur richtig verbauen. Und wenn ich den konstruktiven Holzschutz beachte, dann, wir wissen das, es stehen selbst Fichtenhäuser im Alpenraum 600 Jahre. Ja, das gibt es nachweislich. Ja, und ich habe vor allem immer die Möglichkeit, ich kann an so einem Gebäude auch immer reparieren. Die Chance habe ich. Wenn ich ein massives, monolithisches Gebäude habe, ist eine Reparatur immer sehr aufwendig. Dort kann ich mal eine Fassade wechseln, ich kann mal ein Einzelbrett wechseln, ich kann schnell mal ein Fenster ausbauen und neu einbauen. Also ist ganz viel möglich. Und ich denke, wir tun einfach so unserem Gefühl was ganz Gutes.
Ich denke noch an unseren Besuch mit den Querdenkern aus Vogelsberg, jetzt in Großbreitenbach. Also die Männer haben ja rückgemeldet, dass sie auch sehr erstaunt sind, dass auch Hallen in Holzbauweise in dieser Art gebaut werden können, die funktional sind, also die jetzt nicht als Wohnhaus dienen, wo es jetzt um die Wohlfühlfähigkeit und Wärme geht, sondern ja, das hat mich auch erstaunt. Ne? Also dass auch Industriehallen letztlich in Holzbauweise überzeugen. Ja.
Und da paart sich dann beides. Ich war letztens wieder mal oben und auch für mich nach so langer Zeit mal wieder reinzukommen, war wirklich erstaunlich. Ich kam in das Foyer und es war so eine angenehme Atmosphäre. Und als ich mich dann mit ein paar Leuten unterhalten habe, haben die auch gesagt, also sie gehen jeden Tag so gern dort rein und merken, wie wohl ihnen das einfach tut. Also es ist spürbar, das muss man wirklich sagen.
Ja, und dann sieht man auch, wenn wir sagen Thüringen, wir mit unserem Holzbestand und mit unseren Wäldern.
Ja, und gerade im Moment, wir haben ganz, ganz viel Holz. Und da kommt natürlich auch dazu, jetzt sagen viele, ja, das Käferholz ist ja gar nicht mehr verwendbar. Das stimmt auch nicht. Also ich habe jetzt persönlich nochmal viel Käferholz gekauft zum Verbauen. Wenn das geschält ist und ordentlich gelagert wird, ist das das beste Bauholz, was es gibt. Also das ist genauso wie eine normal geschlagene Fichte. Muss und nicht weggeworfen werden.
Im Blick auf unser Projekt, weil das jetzt hier gerade vor uns auf dem Tisch liegt, der Grundriss Vogelsberg, so wie es mal werden könnte. Was ist das, was Sie reizt an dem Projekt, Herr Bremer?
Ich habe noch nie eine Kirche gebaut. Es gab ja schon mal ein kleines Projekt in Geschwenda. Können Sie sich da erinnern? Da ist leider nichts draus geworden, aber ja, das ist schon eine Herausforderung, eine Kirche neu zu planen. Wenngleich das, was jetzt hier liegt, ja nun doch mal noch ein ganzes Stück anders ist als der Wettbewerbsentwurf damals. Dennoch finde ich mehr mit Kirche im Sinne dessen, was wir vor Augen haben, wenn wir an Kirche denken, hatten. Es versucht sich zu fügen in das ganze Umfeld, in den Kontext Kirche. Mehr ist, soll jetzt nicht...
Öffnet sich für andere Nutzung.
Ja, es soll andere Nutzung haben. Mhm. Und insofern ist das schon eine Herausforderung, dass man viele Dinge dort bündeln, verbinden und machbar machen möchte. Und natürlich dort auch ästhetisch etwas schaffen möchte, wo die Gemeinde und auch der Ort damit gut leben kann und froh und glücklich ist, wenn man das hat.
Vielen Dank, Herr Bremer.
Bitte.
Da sind wir sehr gespannt, wenn wir den Entwurf dann sehen dürfen, der dann jetzt aktuell sein wird.
Hier ist eine kleine Gesangsprobe des Kirchenchors Vogelsberg anlässlich der 1125 Jahrfeier.
Hier in Vogelsberg, da ist mein Heimatland. Yeah.
Nun lassen Sie uns wie gewohnt mit der geistlichen Übung beginnen. Sich erfrischen mal an der Quelle. Welcher Ort gibt Ihnen Kraft? Wo ist Ihre Quelle? Wo sprudelt das frische, erfrischende Nass aus Ihnen heraus? Gehen Sie einmal aufmerksam durch Ihre Wohnung und suchen Sie einen Ort, an dem das so ist. Wo fühlen Sie sich wohl? Wo sind Sie relativ ungestört? Wenn Sie den Ort gefunden haben, dann richten Sie diesen Ort liebevoll her. Ein Stein, ein Zweig, eine Blüte, was hilft Ihnen dabei? Ich nehme mir einen Stuhl, auf dem ich wach und aufmerksam sitzen kann. Vor mir ein Tisch. Heute steht da ein Krug mit Wasser, ein grüner Zweig und eine Kerze. Ich entzünde die Kerze. Ich spreche das Anfangsgebet. Ich komme zu dir, Gott, und suche nach einem Weg. Meine Sicht ist begrenzt. Ich komme zu dir, Gott, und suche deine Weite. Lebendiger Gott, lass mich die Quelle meines Lebens in dir sehen. Ich komme mit meiner Ohnmacht, mit dem, was mich beugt und lähmt. Ich komme mit meiner Sehnsucht und mit allem, was mich ängstigt. Sei du meine Quelle mit deinem Wort. Hilf mir zu sehen, was du mir jetzt zeigen möchtest, zu hören, was du mir sagen möchtest, und hilf mir wahrzunehmen, dass du mit mir gehst und bei mir bleibst. So bin ich jetzt da vor dir, so möge es sein. Heute möchte ich mit Ihnen das Gestengebet von Schwester Anna Maria aus der Wiesche aus dem Kloster Selbitz üben. Fangen wir an. Vater im Himmel, ich breite meinen Tag aus vor dir. Sie halten die geöffneten Handflächen vor Ihre Körpermitte. Schauen Sie in Ihre Hände hinein. Was ist mir in der letzten Zeit Gutes entgegengekommen? Was ist mir gelungen? Worüber konnte ich befreit lachen? Was hat mich froh gemacht? Dann führen Sie die Handflächen ausgestreckt nach vorn und breiten Ihre Arme weit zur Seite aus. Führen Sie Ihre Handflächen nach oben, sodass ein offenes Dreieck entsteht. Du bist die Quelle meines Lebens. Lassen Sie sich Zeit dabei und spüren Sie, wie eine positive Kraft in Ihrem Leben wirkt. Gottes Wohltaten nehmen Raum ein in Ihrem Leben. Sie sind beschenkt, ein von Gott geliebter Mensch, und das darf sein. Dein bin ich, du bist mein Gott, in deiner Hand sind meine Zeiten. Legen Sie beide Hände auf Ihr Herz. Vater im Himmel, ich breite meinen Tag aus vor dir. Sie halten die geöffneten Handflächen vor Ihre Körpermitte. Schauen Sie in Ihre Hände hinein. Was ist mir in der letzten Zeit schwer gefallen? Wo habe ich mich geärgert? Wo bin ich verletzt worden? Wobei habe ich andere verletzt? Wo ist Offengebliebenes, Unvollendetes, was mich beschwert? Ich lasse mir Zeit, auf mich zu schauen. Dann führen Sie die Handflächen ausgestreckt nach vorn, halten eine Weile und breiten Ihre Hände zur Seite aus. Halten Sie die Hände einen Moment lang seitlich ausgestreckt. Alles überlasse ich dir. Drehen Sie, während Sie diesen Satz sprechen, Ihre Handflächen zur Erde hin. Bleiben Sie so eine längere Zeit stehen und spüren Sie, wie alles von Ihnen abfließt, alles in den Boden hinein. Alles überlasse ich dir, mich selbst, in dein abgrundtiefes Erbarmen. Lassen Sie die Hände langsam sinken, Ihre Finger zeigen zum Boden und über ihre Finger fließt die Energie weiter in den Boden hinein. Alles Beschwerende kann abfließen in Gottes Erbarmen. Dein bin ich für Zeit und Ewigkeit. Führen Sie die Hände zum Herzen und ruhen dort noch eine Weile. Dann kommen Sie langsam wieder zurück. Nehmen Sie den Raum wahr, in dem Sie stehen. Sie richten sich selbst und Ihren Körper auf und sprechen: Du bist mein Gott, in deiner Hand sind meine Zeiten. So möge es für Sie sein. Nun der biblische Text aus der Übersetzung der gerechten Sprache, Psalm 36, die Verse 6 bis 11. Ewige bis über den Himmel hinaus reicht deine Freundlichkeit, deine Verlässlichkeit bis zu den Wolken. Deine Gerechtigkeit ist wie die Berge der Gottheit, dein Recht ein tiefes Meer. Mensch und Tier befreist du, Ewige, wie kostbar ist deine Freundlichkeit, Gott. Menschen bergen sich im Schatten deiner Flügel, sie sättigen sich an der Fülle deines Hauses. Vom Bach deiner Freude lässt du sie trinken, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Lichte sehen wir das Licht. Deine Freundlichkeit lass andauern bei denen, die dich kennen, deine Gerechtigkeit bei denen, die geraden Herzens sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, jedes Jahr feiern wir in unseren Gemeinden zu Beginn der Sommerferien einen Ab-in-die-Ferien-Gottesdienst. Der Segen für die Reise und eine wohlbehütete Rückkehr stehen normalerweise im Vordergrund. Dieses Jahr gibt es ihn nicht. Ich erinnere mich aber noch gut an das erste Mal, wir schleppen einen Sonnenschirm, Sand und Wasser in die Kirche. Der Strand kommt zu uns, jetzt wo alle gern dorthin in die Ferien aufbrechen. Auch dieses Jahr freuen sich die Konfirmanden auf ihre Urlaubsreisen, Kreta, die Ostsee, Kroatien. Die Familien fahren der Sonne und dem Meer entgegen. Nach den familiären Anstrengungen inmitten der Corona-Krise wünschen sich Eltern und Kinder so etwas wie einen normalen Urlaub. Beim Blick auf das Wasser scheint aller Alltagsstress verflogen. Das gleichmäßige Geplätscher der Wellen ohne Stress und Termine. Über das Wasser bis zum Horizont schauen, ist Sehnsucht und Erholung zugleich. In der Predigt sage ich, das Wichtigste am Glauben sind die Füße. Deswegen hat Gott auch so oft Menschen losgeschickt, in die weite Welt zu ziehen. Glauben heißt unterwegs sein, neue Erfahrungen machen, Fremdes kennenlernen, offen sein. Und demzufolge beginnt jede Reise mit einem Aufbruch. Reisen eröffnet neue Räume, zeigt anderes und Fremdes. Reisen macht deutlich, dass das Leben nicht festgelegt ist auf den Tellerrand des eigenen Alltags. Beim Reisen merken wir, dass die Welt bunt ist und dass das Leben viele Spielräume bietet. Beim Reisen erfahre ich, was im Alltag in der Regel nicht sichtbar ist, nämlich dass das Leben auch ganz anders sein könnte. Dass es mehr Wege gibt als nur die allzu vertrauten. Reisetipp Nummer 1: Nutze das Fremde, das Neue und lass es nicht nur im Urlaub zu. Bringe mindestens eine neue Erfahrung in deinen Alltag mit zurück. Und wenn es sie dieses Jahr an das Wasser zieht, dann nehmen sie vielleicht wahr, Wasser ist ein Symbol des Lebens. Die Bibel nennt das Wasser Ursprung allen Lebens. Die Brunnengeschichten der Bibel zeigen sich als Beziehungsgeschichten. Rebekka und Jakob, Rahel und Jakob, Mose und Zippora lernen sich am Brunnen kennen und lieben. Hagar wird am Brunnen gerettet und gebiert ihren ersten Sohn. Jesus trifft die Samariterin am Brunnen und sagt: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst haben. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins lebendige Leben sprudelt. Und die Frau sagt: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr Durst habe und hierher kommen muss, um zu schöpfen. Der Prophet Zacharja sagt, dass am Tag des Herrn lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, zum Meer im Osten und zum Meer im Westen. So wird es sein im Sommer und im Winter. Ist es ein Wunschtraum oder eine ernstzunehmende Hoffnung? Die ganze Welt soll Fülle haben an Wasser. Für Menschen, Tiere, für alle Geschöpfe, für alles Geschaffene wird es gut sein. Gott weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele und schenkt mir voll ein mein Leben lang. Wasser als Durstlöscher für Körper und Seele und eine heilende Quelle. Die Heilung wird von denen erfahren, die sich auf die Worte Gottes einlassen und das Wasser, das Heil an sich, in sich aufnehmen wollen. Die Entscheidung muss getroffen werden: Ja, ich will dieses Wasser aufnehmen und annehmen. Das Alte lasse ich hinter mir und ich tauche bewusst in neue Wasser ein und aus ihnen wieder auf. Einen Weisen aus dem alten China fragten einmal seine Schüler: Du stehst nun schon so lange vor diesem Fluss und schaust ins Wasser. Was siehst du denn da? Der Weise gab keine Antwort, er wandte den Blick nicht ab von dem unablässig strömenden Wasser. Endlich sprach er: Das Wasser lehrt uns, wie wir leben sollen. Wohin es fließt, bringt es Leben und teilt sich aus an alle, die seiner bedürfen. Es ist gütig und freigebig. Die Unebenheiten des Geländes versteht es auszugleichen. Es ist gerecht. Ohne zu zögern in seinem Lauf, stürzt es sich über Steilwände in die Tiefe. Es ist mutig. Seine Oberfläche ist glatt und ebenmäßig, aber es kann verborgene Tiefen bilden. Es ist weise. Felsen, die ihm im Lauf entgegenstehen, umfließt es. Es ist verträglich. Aber seine sanfte Kraft ist Tag und Nacht am Werk, das Hindernis zu beseitigen. Es ist ausdauernd. Wie viele Windungen es auch auf sich nehmen muss, niemals verliert es die Richtung zu seinem ewigen Ziel, dem Meer, aus dem Auge. Es ist zielbewusst. Und so oft es auch verunreinigt wird, bemüht es sich doch unablässig, wieder rein zu werden. Es hat die Kraft, sich immer wieder zu erneuern. Das alles, sagt der Weise, ist es, warum ich auf das Wasser schaue. Es lehrt mich das richtige Leben. Um ein tief gegründetes Leben geht es auch bei jeder Taufe, die wir in den Gemeinden feiern. Das Wort Taufen stammt ursprünglich von dem Adjektiv tief ab. Es heißt im wörtlichen Sinne eintauchen oder untertauchen, auch tief wachsen. Das ist eine schöne Bezeichnung dafür, was das Geschenk der Liebe Gottes bedeutet. Eintauchen in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Von ihren Anfängen an haben sich Christinnen und Christen durch die Taufe zu ihrem Glauben bekannt und heute tun es Eltern stellvertretend für ihre Kinder, bis diese alt genug sind und in den Glauben hineingewachsen sind. In der Taufe wird sichtbar, so wie wir das Wasser zum Leben brauchen, so brauchen wir Gott für die Seele und die Hoffnung. Aus seiner Zuwendung in den biblischen Geschichten, in den Erfahrungen, die andere Menschen mit ihm machen und erzählen, können Christen ein Leben lang schöpfen. Sie sind wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Wasser allein tut's freilich nicht, schreibt der Reformator Martin Luther, sondern das Wort Gottes, das mit und bei dem Wasser ist, und der Glaube, der solchem Wort Gottes im Wasser traut. Bei jeder Taufe kommen also drei Dinge zusammen: das Wasser, das Wort Gottes und der Glaube. Als Christinnen und Christen setzen wir diesen Gedanken fort, indem wir in der Gemeinschaft vieler das Wort Gottes, das in der Bibel steht, wachhalten und versuchen, uns im täglichen Handeln davon leiten zu lassen. Die Taufe eines Kindes ist die christliche Form, das neue Leben eines Menschen zu begrüßen, es in allen Facetten gut zu heißen und Gott um seinen Segen und seine Begleitung zu bitten. Das haben wir am Wochenende für Marlo und seine Familie getan. Er ist ein besonders fröhliches Kind, ruhig und ausgeglichen. Er lässt sich vieles gefallen, was sein großer Bruder um ihn herum und mit ihm probiert. Marlo spielt mit allem, was er zu fassen bekommt und was der große Bruder ihm gibt. Sein Lachen besticht jeden, der ihn anschaut, und was sein Taufspruch ihm zusagt, das schenkt er auf diese Weise auch anderen Menschen. Die Gewissheit, denn bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.
Sie wird leben blühen, Farben
Gebeten mit Worten von Schwester Leonore Heinzel. Alle meine Quellen entspringen in dir, mein guter Gott. Du bist das Wasser, das mich tränkt und meine Sehnsucht stillt. Du bist die Kraft, die Leben schenkt, eine nie versiegende Quelle. Ströme lebendigen Wassers brechen aus dir hervor. Du bist der Glaube, der mich prägt und stark macht, offen und bereit. Ströme lebendigen Wassers brechen hervor. Du bist die Liebe, die befreit, die vergibt, wenn mich das Herz anklagt. Du bist das Licht in der Dunkelheit, du erleuchtest meinen Lebensweg. Ströme lebendigen Wassers brechen hervor, alle meine Quellen entspringen in dir, mein guter Gott. Wir beten mit Jesu Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel wie auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So gehen Sie mit dem Segen Gottes in die neue Woche mit guten Worten von Hannah Strack. Das Wasser des Lebens überschütte euch mit seinem Segen, dass ihr trinkt und nicht dürstet, dass alles um euch grünt und blüht. Das Wasser des Lebens tauche euch hinein in seinen Segen, dass ihr fließt und nicht starr seid, dass ihr euch tragen lasst und nicht stark sein müsst. Das Wasser des Lebens quelle in euch hervor, dass ihr den Tod nicht schaut und neu lebt, dass ihr die Angst spürt und Mut gewinnt. Seid Gesegnete mit dem Wasser des Lebens erfrischt, getragen und geborgen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen frohe und gesegnete Sommerferien, wunderbare Urlaubserfahrungen und eine behütete Reise. Mögen Sie in den Bergen auf frische Quellen stoßen, die Ihren Durst löschen, und mögen Ihre Füße sanft von der Gischt umspült werden, ausruhen dürfen und einen festen Stand finden. Mein Dank gilt allen, die Ihre Baumgeschichten aufgesprochen haben, und diesmal besonders Herrn Brehme, unserem Architekten im Ort Vogelsberg, mit dem wir das Projekt Querdenker voranbringen, sowie unserer Baureferentin Frau Hildebrand, die mit uns am Baustoff Holz festhält und sich für das Projekt einsetzt. Herzlichen Dank, Caroline, Johanna, Frau Stecher und Herr Bong, für die musikalische Ausgestaltung. Ich danke auch Herr Hesse und Frau Anhalt am Schifferklavier. Wir haben beide gehört im Zusammenhang mit dem Heimatlied aus Vogelsberg. Unsere Gebete gelten in der nächsten Woche besonders Kerstin und ihrer Familie. Kerstin hat uns an ihren Erfahrungen als Jungimkerin in einer unserer Folgen teilhaben lassen. Nächste Woche hat sie eine schwere Operation vor sich. Gottes heilende und stärkende Kraft möge um sie sein und ihre Familie mit dem Licht seiner Hoffnung helfen. Du Gott bist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Wie und ob es mit unserem Podcast-Projekt weitergeht, muss ich an dieser Stelle noch offen lassen. Ich informiere Sie gern nach den Sommerferien auf unserer Internetseite www.pfarrbereich-großbrembach.de. Nach den Ferien werde ich einen Teil der Vakanzvertretung für meinen Kollegen Hendrik Mattenkloth übernehmen. Ihm gratuliere ich herzlich zur neuen Stelle als Superintendent im Kirchenkreis Gera. Seine Einführung in Gera findet am Samstag, den 19.09.2020, um 14 Uhr in Gera statt. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten und bei Ihnen als Hörerinnen und Hörer für Ihre positive Rückmeldung und Unterstützung dieses Projektes. Mir bereitet es Freude, mit Ihnen zu arbeiten. Es grüßt Sie herzlich Pfarrerin Denise Scheel. Und nun der Abschlusston in dieser Sendung. Er wird von Diego gespielt, auf dem Didgeridoo, ein traditionelles Musikinstrument der australischen Ureinwohner.